wir werden heute einen Zweiteiler starten und das Thema, das Gott mir dafür gegeben hat, ist Jüngerschaft. Also heute Jüngerschaft, nächste Woche Jüngerschaft Teil 2. Ich habe jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weder, wenn ihr beide Teile gehört habt, man kann viel mehr noch sagen zum Thema Jüngerschaft. Das sind einfach meine Gedanken, Dinge, die mich bewegen und die, wie ich glaube, Gott mir wichtig gemacht hat, dass wir uns damit mal ein bisschen beschäftigen. Mein Zweiteiler hat 4 Hauptpunkte, die sage ich, verrate ich heute schon alle. Der erste heißt, was ist Jüngerschaft überhaupt? Der zweite, warum überhaupt Jüngerschaft? Dritter Punkt ist, welche wichtigen Prinzipien gibt es? Und der vierte und letzte Punkt heißt, wo sind die Grenzen? Gibt es Gefahren? Mein Ziel für heute Morgen ist, die ersten beiden abzuschließen und vielleicht, je nachdem wie weit wir kommen, den dritten so ein bisschen anzukratzen. Und den Abschluss gibt es dann eben das nächste Mal. Da wir ja eine Gemeinde geworden sind, die sich verändert hat vor ein paar Jahren, die angefangen hat, sich in Zellen zu treffen, das Prinzip der 12 integriert hat oder ja, völlig umgestellt hat auf das Prinzip der 12, ist Jüngerschaft ja für uns ein Thema, aber ich fand, wir haben das eigentlich noch nicht genug so von hier vorne thematisiert. Darum habe ich ganz einfach mit dem ersten Punkt ein paar Definitionen aufgeschrieben. Jüngerschaft, was ist denn das überhaupt? Eine erste Definition ist ein Satz. Jüngerschaftstraining bedeutet, durch eine innige persönliche Beziehung zu lehren, beziehungsweise zu lernen. Gehören ja immer 2 dazu. Einer, der lernt und einer, der dem anderen versucht, was beizubringen. Paulus schreibt im Brief an die Thessalonicher, in dem 1. Thessalonicher 2, 7 und 8, wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Das war die Schlachterübersetzung. Neues Leben-Übersetzung klingt ein bisschen anders, das lese ich euch auch noch vor. Als Apostel des Christus hätten wir durchaus das Recht gehabt, etwas von euch zu verlangen. Aber wir waren bei euch so sanft wie eine Mutter, die ihre Kinder nährt und umsorgt. Wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Es ist ein wunderschönes Bild von Familie, das die Bibel immer wieder uns spiegelt, uns zeigt, wenn wir verstehen wollen, wie Reich Gottes gedacht ist und wie es funktionieren soll. Was sagt Paulus hier? Er sagt, hey, Ich bin wer, sagt er, ich bin Apostel des Christus. Ich habe was mit Gott erlebt, ich habe einen Auftrag, ich habe eine geistliche Position, ich hätte bei euch auftreten können, wie jetzt hier, ne, hoppla, hier bin ich. Aber das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe euch lieb wie eine Mutter. Er nimmt sogar das Bild von der Mama, nicht mal den Papa an dieser Stelle. Und ich gebe euch was zu essen, ich sorge für euch. Und nicht nur das, sondern ich habe mein Leben mit euch geteilt. Und das ist auch, finde ich, eine Definition von Jüngerschaft oder wir nennen das ja auch gerne geistliche Elternschaft. Leben miteinander teilen, jemanden in meine Karten gucken lassen. So. Geistliche Vater- und Mutterschaft, man kann es auch Mentoring nennen, wobei der Begriff Mentoring für mich manchmal sehr technisch klingt. So, wir haben Mentoring-Prozesse gehabt in der Gemeinde, wir haben uns im BFP als Pastoren-Ehepaar mal einen Mentor gesucht und das war auch alles vorhanden, aber es war sehr technisch irgendwie, sehr auf die Sache konzentriert, mit Tests und mit, ja, auch Treffen, aber es ist nicht in diesem Fall, zumindest damals, vor einigen Jahren, das draus geworden, was wir eigentlich uns gewünscht hatten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich war in meinem Leben schon verzweifelt, weil ich ein Loch hatte, weil da kein Mentor war. Ich habe eine Ausbildung gemacht im öffentlichen Dienst, das war fantastisch. Und dann kam der große Tag, die Kohle hat sich verdoppelt, das war auch fantastisch. Aber meine Aufgaben haben sich auch verdoppelt, verändert. Vorher hat man mir gesagt, Frau Trümper, jetzt machen Sie dies und jenes und ich habe Prüfungen geschrieben, dann habe ich wieder Praxis gehabt. Und dann kam der Moment, wo ich richtig so mein eigenes Büro, meinen fetten eigenen Schreibtisch und so. Alles für mich, mein Schild an der Tür, war natürlich stolz und fand ich eine klasse Sache. Und man hat mich sehr geehrt, ein Aufgabengebiet übertragen, was es bis dahin nie gegeben hatte. Es war völlig neu in ja, diesem Bereich. Und das war ein ganz komisches Gefühl, in einem Büro zu sitzen mit einem leeren Schrank, einem fantastischen Bleistift, noch ohne Computer und einer Akte von irgendwo mit irgendwelchen gesammelten Unterlagen und dann gesagt zu bekommen, na dann machen Sie mal, Frau Trümper. Und das war wie, wenn du mir heute sagst, ich koche nach Rezept und morgen stellst du mir da lauter exotische Zutaten hin und sagst, ja dann machen Sie mal. Ich war völlig überfordert. Und ich hatte nicht die Situation, dass da jemand war, der mich bei der Hand genommen hat. Und ihr könnt mir glauben, ich habe geheult. Nicht auf der Arbeit, aber zu Hause beim Bernd. Oh. Ja, und eigentlich hätte damals der Bernd auch ein Gehalt verdient von dort. Weil wer mich dann gementort hat und wer mir geholfen hat, meine Arbeit irgendwie auf die Reihe zu kriegen, war er abends zu Hause nach Feierabend und hat gesagt, oh, stell dir vor, und wie mache ich das denn? Ich habe dann Formulare entwickelt, ich habe Vorgehensweisen entwickelt, alles so als gestern Azubi, heute ein Arbeitsgebiet, was es nie gab, was nie einer vor mir gemacht hatte. Und das war ein Stück weit furchtbar. Aber Gott hat mich durchgetragen, es ist auch gut geworden, es hat dann jemand anderes übernommen, als ich in Mutterschutz ging. Ja, wie auch immer. Aber es war ein blödes Gefühl, da so zu stehen, ohne jemanden, der sagt, so geht das, so kann man das machen. Und das ist nicht gut. So hat Mentoring oder geistliche Elternschaft zuallererst etwas Dienendes. Es hat nichts mit Beherrschen oder Vorschriften machen zu tun, sondern es geht darum, könnte man auch als weitere Definition aufschreiben, einen Menschen zu fördern, einen Menschen zu entwickeln und ihm zu helfen, sich einer bestimmten Aufgabe zu stellen. In der Gemeinde geht es darum, dass diese Menschen selber geistliche Eltern werden. Das heißt, dass sie irgendwann das Gleiche tun, was du, wenn du Jünger lehrst, mit ihnen getan hast. Ich bin davon überzeugt, dass die Effektivität einer Gemeinde, das heißt, ob eine Gemeinde was bewegt oder ob sie nichts bewegt, ganz stark, nicht nur, aber ganz stark davon abhängt, wie stark die Bindungen unter den Menschen in der Gemeinde sind, unter den Gemeindemitgliedern. Wenn wir uns nur sonntags sehen mit unserem netten Sonntagsface, reißen uns alle tüchtig zusammen, ne, so für 2, 3, 4 Stunden, auch mit Bistro hinterher, kriegen wir das schon geregelt. Ne? Ja. Aber wenn dann die Woche kommt und der Alltag, dann ist das mit dem Zusammenreißen nicht immer so. Und deswegen ist es fantastisch, dass wir diese Nähe erleben durch die Hauszellen. Und dass wir auch unter die Oberfläche gucken und lernen, wie wir mit Dingen umgehen. Forschungen haben gezeigt, dass Kinder wie am besten lernen? Durch das, was du ihnen vorpredigst und sagst? Sie machen nach, was du tust. Was ist das Problem oder das Gute, je nachdem. Als eins meiner Kinder, habe ich auch schon mal erzählt, aber hat nicht vielleicht jeder mitgekriegt, mal im Flur stand und als Nachfrage auf etwas, das es nicht verstanden hatte, ganz laut schrie, hä? Also wie kann man denn sowas, das heißt wie bitte? Ja, bis mir dann irgendjemand, ich verrate euch jetzt nicht wer, aus meiner Familie sagte, Iris, das machst du aber auch oft so. Hab ich gedacht, okay, dann muss ich da wohl was verändern. Das heißt, wir prägen als Eltern. Das ist Chance und Risiko zugleich. Eine weitere Definition für Jüngerschaft. Jüngerschaft ist die Haltung von jemandem, der einem anderen vertraut und erwartet, dass Gott ihn durch diese Person segnet. Trinkwasser, lese es euch nochmal vor. Jüngerschaft ist die Haltung von jemandem, der einem anderen vertraut und erwartet, dass Gott ihn durch diese Person segnet. Ich hatte jetzt ein ganz tolles Gespräch mit einem Paar zum Thema Epheser 5, Unterordnung. Die Frau soll sich dem Manne unterordnen und alle Ladies schreien Amen, Juhu. Und da war das irgendwie, boah, das ist doch nicht gut und wie kann das denn sein und immer die Argumente. Und dann ist mir eine ganz, ganz tolle Formulierung, wie ich finde, eingefallen. Ist egal, ob du sie toll findest, ich finde sie toll. Das heißt, eigentlich, was tut die Frau? Sie vertraut. Die Frau vertraut der Führung ihres Ehemannes. Es hat überhaupt nichts mit Kontrolle oder Beherrschen zu tun, sondern mit einem freiwilligen Mitgehen. Und liebe Frau, du tust gut daran, dass du dir das vorher genau überlegst, wen du da heiratest. Ja, weil, wenn das nun so ist, dann solltest du wissen, was da auf dich zukommt, welche Werte, welche Charaktereigenschaften hat dein Mann. Ist das tragbar? Kannst du da mitgehen? So ist es bei der Frage nach Jüngerschaft auch so. Es ist ein Risiko. Wir gehen alle in dieser Jüngerschaftsbeziehung das Risiko ein, verletzt zu werden. Nicht nur der Lernende, sondern auch der, der lehrt, der Mentor, geistliche Papa, Mama, wie du es nennen möchtest. Oder nochmal mit dem Bild der Ehe gesprochen, wer nie heiratet, kann auch nie verlassen werden. Das ist die sicherste Methode. Ja, wenn du ohne Partner bleibst, dann kann dir das mal nie passieren. Aber ich denke, dass außer den wenigen, die zur Ehelosigkeit berufen sind, wie es die Bibel sagt, das nicht der Normalfall ist, sondern zum Leben gehört Risiko dazu und zur Beziehung gehört das auch dazu. Stimmt's? Okay, so 5 bis 10 haben das schon mal so erfahren. Bleibe ich unverbindlich, heißt auf Distanz, passiert mir ja nichts. Stimmt. Aber ich kriege auch nichts ab. Ich kriege keinen Segen ab. Das Zweite, was Jüngerschaft prüft, wenn wir so drüber nachdenken, was das alles so ist, sie prüft auch meinen Umgang mit Autorität. Und zwar letzten Endes meinen Umgang mit Gott. Weil am Ende aller Autorität steht immer Gott. Römer 13 sagt, jede Regierung, alle Autorität, die von Gott gegeben ist, ob in der Familie, Gemeinde, auf der Arbeit, im Staat, am Ende ist es immer Gott, der da steht an dieser Kette. Und wenn ich behaupte das mal, Johannes schreibt, wenn ich schon den nicht lieben kann, den ich sehe, wie kann ich behaupten, Gott zu lieben? Und ich sag dir, wenn ich schon behaupte, ich unterordne mich Gott, kann mich aber nicht mal meinem Mann oder meinem Leiter oder meinem Chef unterordnen, weiß ich nicht, ob das die Wahrheit ist. Ja, ich denke, wir müssen lernen bei denen, die wir sehen und miteinander. Eine ganz kurze Definition, die wiederholt, was ich schon gesagt habe, vielleicht ein bisschen einfacher formuliert, ist die: Jüngerschaft ist gemeinsam verbrachte Zeit mit dem Ziel zu lernen. Jüngerschaft ist gemeinsam verbrachte Zeit mit dem Ziel zu lernen. Das heißt, du guckst jemandem über die Schulter. In unserem Land, in unserer Gesellschaft ist es üblich, wenn es irgendwo klemmt, dann gehen wir zum Spezialisten. Wenn das Kind, ich sage da nichts jetzt grundsätzlich dagegen, nicht falsch verstehen. Wenn das Kind Probleme im Sprechen hat, geht es zum Logopäden, dann gibt es noch Ergotherapie. Also ich bin nicht ganz fit, müsst ihr mir vergeben, wenn... Dann gibt es Nachhilfeunterricht und wenn ich in meiner Ehe Probleme habe, dann gibt es vielleicht den Special-Eheberater, da gibt es Kurs Y, Seminar X, da gibt es einen Kochkurs, was weiß ich. Alles kann man irgendwie lernen durch Bücher, durch Seminare. Jemand hat einmal ein Buch geschrieben, ein Christ, das Buch heißt Connecting, für alle, die ganz gerne tief graben, und der hat behauptet, ein bisschen platt und stark formuliert, wenn die Leute nur gescheite Freundschaften pflegen würden, bräuchten die auch gar nicht so oft zum Psychologen oder zur Therapie oder sonst wohin. Ist was dran, ne? So, tiefe Beziehungen, wo wir ehrlich zueinander sind, uns mal Kopf oder die Füße waschen, je nachdem, was gerade dran ist, und einander unter die Arme greifen, sind eine gute Prävention, glaube ich auch. Und man kann lernen, wie man kocht und wie man Kinder erzieht, auch durch Abgucken, durch Jüngerschaft, nennen wir es mal so, Jüngerschaft. Wo hast du kochen gelernt? Vielleicht bei deiner Mama, vielleicht nicht. Vielleicht hast du dir ein dickes Buch gekauft, die Birgit hat mir jetzt ein tolles empfohlen, so ein Grundkochbuch, wie sie denn da. So eine coole Sache, hilft immer nochmal dazu, aber letzten Endes, also so Rezepte, wo hat es geschmeckt, wo war es gut, dann sag mir das mal, voneinander lernen. Wie lerne ich meine Kinder zu erziehen? Ich habe Leute dabei beobachtet, wie die ihre Kinder erziehen. Und manche Situation hat mir was gesagt. Es gab eine Zeit, da war eine Familie bei uns zum Abendessen zu Gast, schon ewig her. Ich glaube, hatten wir da schon ein Kind? Vielleicht eins. Und da war ein kleiner Junge und der war so richtig schräg drauf. 3, 4 Jahre alt zu der Zeit und er hat sich so richtig bescheiden benommen bei dem Abendessen. Also wir konnten uns nicht wirklich unterhalten, hat geschrien und war so ja, eure Kinder haben das nie gemacht, deswegen muss ich das kurz erklären, wie das so aussah. Und das hat der Papa gemacht. Er hat ihn nicht vor die Tür geschickt, er hat ihm nicht das Ärschchen gehauen, er hat ihn auf seinen Schoß gesetzt und hat ihn gehalten. Und er hat gesagt, so nett, mein Freund, du bleibst jetzt ganz ruhig sitzen, mit einer Ruhe, mit einer Gelassenheit, die sich nach einigen Minuten auf seinen Sohn übertragen hat. Und habe ich gesagt, guck mal da, interessante Strategie, habe ich nie mehr vergessen, wie ihr merkt. So über die Schulter schauen, das ist auch Jüngerschaft. Ja, das war die weite Definition. Jüngerschaft, wenn wir Christen darüber reden, ist zuallererst Jüngerschaft zu Jesus. Auch wenn ich mit Menschen den Weg gehe, wir haben einen Meister, einen Herrn, einen Gott und das ist Jesus. Halleluja. Super, das war jetzt das Wake Me Up in the Sermon oder so. Und Jesus hat hohe Ansprüche gestellt an Jüngerschaft. Und wenn ich von Definition rede, kann ich nicht umhin, fällt mir sofort diese Bibelstelle immer ein, aus Lukas 14. Und das lohnt sich, das aufzuschlagen, da lesen wir nämlich ein ganzes Stück. Lukas 14, ab Vers 25. Lukas 14, 25 und ich lese bis 33. Wenn es euch schwerfällt mitzulesen, jetzt kommt wieder die moderne Übersetzung, die Neues Leben, dann lasst einfach mal ein Lesezeichen drin für zu Hause und hör mir zu. Eine große Menschenmenge begleitete Jesus. Er wandte sich um und sagte zu ihnen, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen? Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn da alle auslachen? Sie würden sagen, das ist der, der mit dem Bau eines Hauses angefangen hat und dann nicht genug Geld hatte, es fertigzustellen. Oder welcher König käme je auf den Gedanken, in den Krieg zu ziehen, ohne sich zuvor mit seinen Beratern zusammenzusetzen und zu erörtern, ob seine Armee von 10.000 Soldaten stark genug ist, die 20.000 Soldaten zu besiegen, die gegen ihn aufmarschieren? Wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird er dem Feind, wenn dieser noch weit weg ist, Unterhändler entgegenschicken und versuchen, einen Frieden auszuhandeln. Genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Das heißt, wenn du ein Jünger Jesu sein möchtest, eine Jüngerin Jesu sein möchtest, dann darf es nichts geben auf dieser Welt, was dir wichtiger ist als er. Das klingt aber hart, stimmt. Aber nur so funktioniert's. Ich kann nicht zweien folgen. Hier ist mein Weg, da geht Jesus, sagen wir mal da Richtung Kreuz. Und da geht vielleicht jemand, den ich bewundere, keine Ahnung, irgendein Vorbild, das ich habe. Aber wenn diese Wege voneinander abweichen, dann muss ich immer eine Entscheidung treffen. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, dass du Jesus nachfolgen willst, dappelst du vielleicht nebenher. Aber dann hast du deine Jüngerschaft aufgegeben. Dann bist du nicht mehr auf seinem Weg unterwegs. Viele von euch kennen ja so unsere Bekehrungsgeschichte. Bernd hat sich bekehrt, wir waren ein halbes Jahr befreundet, wir waren Pärchen in der dunklen Disco kennengelernt. Und nach einer Reise, die er gemacht hat mit lauter verrückten Christen, kam er wieder und hat mir dann von Gott erzählt und ich dachte, er hat jetzt einen Schlag weggekriegt, er hat sich sehr verändert. Und diese Veränderung habe ich sehr deutlich zu spüren bekommen in dem Satz, wenn du dich nicht bekehrst, dann wird das nichts mit uns. Entweder wir heiraten oder wir beenden es lieber gleich. Ihr könnt sagen, das war hart. Ja, das war, ich habe schon geschluckt, muss ich euch sagen. Aber es war auch ehrlich. Und es war konsequent. Und er hat diese Bibelstelle für sich mit Leben gefüllt. Ihr wisst, ich habe mich bekehrt und auch nicht nur so getan, als ob, sonst würde ich heute Morgen nicht hier stehen. Das ist so viel Heuchelei, glaube ich, weiß ich nicht, kriegt man nicht gebacken über so viele Jahre. Und ich bin so dankbar, dass er so klar war zu mir. Das war super. Und ich glaube, er wäre kein Pastor geworden, hätte ich einen anderen Weg genommen. Ich hätte ihm das Leben schon ziemlich schwer gemacht, glaube ich, ansonsten. Aber so kam es, Gott sei Dank, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. In einer anderen Bibelübersetzung heißt es in Vers 26, wer mir nachfolgen will und hasst nicht, mit SZ oder Doppel-S, wie ist es heutzutage, also Hass. Handys aus, wäre super im Gottesdienst, dankeschön. Wer hasst nicht Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, sogar sein Leben? Dieser Begriff, der hier für hassen steht oder mit hassen übersetzt wird, heißt aber eigentlich, wer nicht mich mehr liebt. Das heißt, wenn die Prioritäten nicht klar sortiert sind in deinem Leben für Jesus, bist du nicht sein Jünger. Dann kommt Vers 27, wo Jesus sagt, eine weitere Bedingung, wenn du nicht dein Kreuz auf dich nimmst und mir nachfolgst. Habe ich mir Gedanken gemacht, was heißt das mit dem Kreuz? Schleppe ich da jetzt immer so ein Apparat von Holz mit mir durch die Gegend, morgens nach dem Bett, hey Kreuz, jetzt geht's wieder los, Frühstück mit einer Hand geschmiert, nee. Dieses Kreuz steht, man kann bestimmt noch viel drüber sagen, aber für mich steht es für die Bereitschaft zu sterben. Das Kreuz war das Teil, an dem Jesus ermordet wurde. So, wenn wir das so als nettes Goldkelchchen tragen, manchmal muss man wieder mal richtig drüber nachdenken, was heißt das eigentlich? Viele Popstars haben so Modeschmuck, dann denke ich, boah, wenn du wüsstest, was du da um den Hals hängen hast, was das eigentlich ist. So, ich schleppe die Bereitschaft zu sterben mit mir rum. Was heißt das denn? Wir alle entwickeln, so im Laufe der Pubertät oder wenn wir erwachsen werden, bestimmte Werte, bestimmte Vorstellungen, wie unser Leben so zu laufen hat. Vielleicht hast du einen Traum, willst dir ein bestimmtes Auto mal leisten oder da willst du irgendwann mal hin in den Urlaub oder den Mann willst du haben oder keine Ahnung. Du hast bestimmte Vorstellungen. Und dieses Kreuz heißt für mich, Jesus, wenn du willst, dass ich den Traum vom Mercedes oder weiß ich nicht was, von Tahiti aufgebe oder aber den Traum, ein Leben in einem bestimmten Land zu führen, in einer bestimmten Weise, mit einem bestimmten Lebensstandard vielleicht. Ich bin bereit, das aufzugeben, weil ich habe mein Kreuz dabei und ich sage ja. Manchmal gibt es Sachen, wenn Bernd und ich uns unterhalten, dann denken wir, oh, könnte sein, dass Gott das und das will. Und dann sind Dinge dabei, die ich nicht so toll finde, wo ich keinen Bock drauf habe. Ich keine Lust habe, die mir unangenehm sind, die mir schwer erscheinen, die meiner Natur widerstreben, die ich mir nicht zutraue, die mich überfordern oder die mir sogar Angst machen. Und dann habe ich so einen Satz, den ich dann immer zu ihm sage, aber du weißt ja, Schatzi, ich will, was Gott will. Und wenn er es will, dann kriege ich das mit ihm schon auf die Reihe. So, also ich denke, diese Haltung brauchen wir. Das heißt nicht, wir müssen perfekt sein. Wir machen Fehler, wir machen vielleicht mal eine Umleitung. Aber wenn wir uns dann wieder entscheiden, auf den Weg Gottes zu kommen, dann sind wir ja, gut beraten. Jesus macht ja hier jetzt noch eine lange Ausführung, bringt uns zwei Beispiele vom Alltag, um uns begreiflich zu machen, dass die Entscheidung für Jüngerschaft nicht irgend so ein Pillepalle ist, was ich mal nebenbei mache, was ich heute mache und morgen wieder aufgebe. Er sagt, wenn du ein Haus baust, dann setzt du dich hin, hoffentlich, ja wahrscheinlich, und hast dir überlegt, was das Teil kostet, was musst du noch reinstecken, was muss alles noch gemacht werden, wer dich die Rechnung bezahlen kann, wie sieht die Finanzierung aus. Du machst dir eine Strategie, du machst dir Gedanken über den Preis, den dich dein Vorhaben kostet. Genauso mit diesem zweiten, ein König, der Leiter eines Staates, wie auch immer der bei uns heutzutage heißt, der sich überlegt, in den Krieg zu ziehen, einen militärischen Konflikt ja, zu haben, wie auch immer, aus welchem Grund auch immer, der überlegt sich, ob er sich das leisten kann. Will ich mir Jüngerschaft leisten, ist also die Frage. Will ich das wirklich ganz entschieden und radikal Jesus nachfolgen? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. In Lukas 5 können wir das so ein bisschen beobachten. Können wir Jesus über die Schulter schauen, wie er zu seinen ersten Jüngern gekommen ist. Lukas 5, Vers 11. oder was war das mit dem Fischzug? Ja, ich lese nur den Vers 11. Da steht, und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Vers 28 oder Vers 27 und 28, gleiches Kapitel, Lukas 5. Später, als Jesus die Stadt verließ, sah er einen Steuereintreiber namens Levi vor seinem Zollhäuschen sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf, ließ alles liegen und folgte ihm nach. Es kann sein, dass das heißt, dass du irgendwann deine Arbeit aufgibst, aber ich glaube nicht, dass das die Mehrheit der Christen betrifft. Sonst wird es keine Gemeinden mehr geben. Sie haben alles aufgegeben. Sie haben nicht nach hinten geguckt und sie sind Jesu Einladung gefolgt. Noch eine letzte Stelle zum ersten Punkt, zu diesen grundsätzlichen Gedanken über Jüngerschaft. In Markus 2, Vers 17 sagt Jesus einen sehr berühmten, häufig zitierten Satz. Markus 2, 17. Vorher kommt so eine Diskussion von den Pharisäern, die sich aufregen, dass Jesus mit den Sündern Abend isst. Und Jesus sagt dann, Vers 17, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Jesus ist gekommen für die, die kapiert haben, die gerafft haben, dass sie Gott brauchen. Wer das noch nicht erkannt hat und seine eigene Bedürftigkeit noch nicht wahrgenommen hat, der kann Jesus gar nicht folgen. Das macht ja auch keinen Sinn. Und Jüngerschaft ist das Gleiche. Wenn du ein Christ bist, vielleicht schon, und denkst, ich brauche keine anderen, ich weiß eh alles besser und ich werde dann in der Gemeinde mal tüchtig sagen, wie ich das alles viel besser machen würde, wenn ich der Bernd wäre. Die Bibel nennt das Stolz. So, by the way. Also, Jüngerschaft ist was für Leute, die gemerkt haben, ich kann von anderen Menschen tatsächlich was lernen. Ah, welche Überraschung. Aber ist es nicht so, dass wir manchmal blind sind dafür, durch wen Gott alles so zu uns redet und wo wir gerade was kapieren und lernen? Ist mir neulich so gegangen. Wir haben ein Gespräch gehabt, der Bernd und ich, mit einem Paar. Und hinterher sagt der Bernd zu mir, weißt du eigentlich, als der Mann das und das gesagt hat, das war Gott, der geredet hat. Und da habe ich gedacht, das klang eigentlich mehr so alltäglich, vernünftig, ganz normal. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, da war ein Reden Gottes drin. Das war eine Antwort auf eine Frage von jemand anders wieder. Und das hat mich fasziniert, das hat mich begeistert, das hat mich merken lassen, hey, Iris, sei noch ein bisschen wacher und krieg mit, wo überall steckt Gottes Stimme drin. Und wo führt Gott Begegnungen, Gespräche, Gelegenheiten, um dir zu sagen, hey, jetzt ist Linksabbiegen angesagt oder auch nicht. Ja? Und mein Standardspruch an der Stelle, wenn du unbedingt was willst und du hörst nichts von Gott, hast du auch eine Antwort, nämlich mach nichts, geh den Weg weiter, den du bis jetzt gehst. Ganz einfach. Wenn dein Navi nichts sagt, fahr geradeaus weiter. Und versuch nicht, Gott zu zwingen, dir eine bestimmte Antwort zu geben, indem du 5 Stunden am Tag auf den Knien rumrutschst. Er wird es dir schon sagen. So, sei einfach treu in dem, wo du gerade bist. So, das war Punkt 1 mit einem kleinen Ausflug. Was ist Jüngerschaft? Wir haben jetzt ungefähr so ein Bild, wir haben ein paar Definitionen gesammelt und können uns jetzt zu Punkt 2 vorarbeiten, der da heißt, warum überhaupt Jüngerschaft? Ist ja nur für bestimmte Leute, für die, die es besonders nötig haben, die es alleine halt eben mit auf die Reihe kriegen. So die Schwachen der Gesellschaft, die brauchen ja eh Gott als Krücke. Kennt ihr die Sprüche? Ja, das sind die Starken, die noch nicht erkannt haben, wie krank sie sind. Krebs tut am Anfang gar nicht weh, macht selber keine Schmerzen, habe ich mal gehört. Nur bis das Teil irgendwann so fett und groß ist und auf irgendwas drückt, was du zum Leben brauchst, sei es ein Blutgefäß, dann merkst du vielleicht, dass da was ist, wofür du Hilfe brauchst. Und so ist es im Leben auch. Lange waren wir vielleicht unterwegs und haben nicht gemerkt, wie sehr wir Gott brauchen. Aber wenn wir ihn gefunden haben, dann ist so etwas wie eine zweite Bekehrung, hat's, ich glaube, das war auch der Wolfram Kopfermann mal genannt, eine zweite Bekehrung, was ist denn das? Die zweite Bekehrung ist, finde ich, die Entscheidung zur Jüngerschaft und zu sagen, Jesus, ich habe die Kosten überschlagen, Ich weiß, es wird nicht unbedingt einfach und vielleicht gefällt mir auch nicht alles, was du mir zeigst für mein Leben. Habe ich vielleicht nicht immer Bock drauf, ist unbequem. Muss ich mich mit Leuten abgeben, die ich nicht leiden kann? Keine Ahnung. Und Konflikte bewältigen, die hätte ich alle nicht, wenn ich nicht in der Gemeinde wäre. Aber wenn Gott sagt, dann tue ich's. Und das Coole ist, wenn du dich für diesen unbequemen, schmalen Weg der Jüngerschaft entscheidest, ich verrate dir eins, glücklich wirst du ganz nebenbei. Das ist sozusagen die Nebenwirkung. Die Bibel sagt, wer sein Leben versucht zu behalten, selber auf die Reihe zu kriegen, selber die Kontrolle zu behalten, der wird es verlieren. Und sie sagt, wer sein Leben für mich aufgibt, der wird es gewinnen. Das ist ein bisschen, ja so, aufgeben. Das heißt nicht, dass wir unbedingt physischen Tod sterben müssen. Das heißt es für einige Christen, wir wissen das. Viele sind gestorben durch Jahrhunderte hindurch für den Glauben an Christus. Aber es heißt eigentlich, das ultimative Gottvertrauen zu haben. Mich ganz auf Gottes Weg einzulassen und nicht meine eigene Suppe zu kochen. Und sogar zuzulassen, dass Jüngerschaftsbeziehungen, Beziehungen zu anderen Christen mir helfen, mich weiterbringen, mich vielleicht demütigen. Vielleicht mache ich sogar einen Fehler als Leiter und du gehst hin mit. Das auszuhalten, dann wieder auf die Spur zu kommen, zusammen mit mir, all das gehört dazu. Also warum überhaupt? Ein schlagkräftiges Argument, was ich gefunden habe, ist, um Täter des Wortes zu sein. Und diesen Begriff, die Bibelkenner wissen das, finden wir im Jakobusbrief. Und da müssen wir jetzt reinschauen. In Jakobus 2, Abvers 14. Jakobus 2, Abvers 14. Paulus schreibt, liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelnd? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt. Ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben, was nützt ihnen das? Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Ich mache mal kurz die Klammer auf an dieser Stelle. Das kann man nämlich auch ein bisschen falsch verstehen. Das heißt nicht, dass du jetzt Gott spielen musst und jeder Not dieser Erde oder dieser Gemeinde oder von Leuten, die du alle kennst, begegnen musst. Klammer zu. Gut? Aber wenn Gott sagt, mach mal was locker für den oder für die, dann machst du mal was locker. Stimmt's? So sieht das aus. Ganz genau. Okay. Und, fällt mir jetzt auch noch ein, ich weiß, das ist alles so unangenehme Sachen heute Morgen, aber ich esse heute zu Hause, ich fahre dann ganz schnell heim gleich. Nee. Aber ihr habt mich lieb, ich weiß, ich kenne euch doch, ihr vertragt das. Darum habe ich mich ja getraut, die Predigt mitzubringen. Wenn du dir Geld leihst, was es ja auch gibt von deinem Bruder oder deiner Schwester, dann bemerke den leichten Unterschied zwischen Leihen und Schenken. Weil die Bibel sagt, im Psalm 37, 21, die Bösen oder die Gottlosen borgen und zahlen nicht zurück. Aber die auf Gott vertrauen, geben großzügig. Also zur ersten Gruppe mag ich nicht gehören. Wenn ich Geld leihe, dann gebe ich es zurück. Und wenn du das machst, dann sagst du, Elfriede, am 1. April, denke ich, habe ich es, kann ich es dir geben. Dann kommt der 1. April und du hast es nicht. Dann gehst du nicht mehr in den Gottesdienst und nicht mehr in die Zelle. Und wenn die Elfriede anruft auf dem Display, oh, dann gehen wir mal lieber nicht dran. Nein, du rufst sie am, was kommt denn vorm 1. April, März hat 31. Tag, rufst sie am 31.3. an und sagst, Elfriede, es ist mir total peinlich, ich weiß, ich will auch zu meinem Wort stehen, aber aus dem und dem Grund geht das nicht. Aber dann, ja, so gehen wir damit um. Nur mal so, es war wieder eine Klammer, Klammer zu, okay? Wir helfen einander, aber wir sind auch zuverlässig, egal auf welcher Seite des Hilfeaktes wir stehen. Täter des Wortes zu sein, das habt ihr alle gefunden, Jakobus 2, Vers 14. Genau. Ich lese weiter, wir waren stehen geblieben bei Vers 17, Vers 18 kommt. Nun könnte jemand sagen, manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Dem antworte ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann dir durch mein Handeln meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Da hast du recht. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Aber trotzdem bist du ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist? Weißt du nicht mehr, dass unser Stammvater Abraham vor Gott gerecht gesprochen wurde, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte? Wie du siehst, vertraute er Gott so sehr, dass er bereit war, alles zu tun, was Gott von ihm verlangte. Sein Glaube wurde durch sein Handeln vollendet. So geschah genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gerecht gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. Auch die Hure Rahab wurde durch ihr Handeln vor Gott gerecht gesprochen, als sie die Kundschafter versteckte und sie auf einem anderen Weg in Sicherheit brachte. So wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube tot ohne Taten. Für mich heißt das eigentlich, das, wo manchmal Glaube draufsteht, ist gar nicht Glaube drin. Weil wenn ich glaube, wenn ich überzeugt bin, dann hat das Auswirkungen auf mein Verhalten. Christsein äußert sich nicht dadurch, dass ich hier sonntags sitze und nicke, wenn einer eine Bibelstelle vorliest und sagt, ja, das ist so. Aber wenn ich dann nach Hause gehe, was weiß ich, ich predige über die Liebe oder ich höre eine Predigt über die Liebe und gehe nach Hause und das Erste ist, ich mache den Bernd erstmal kurz und klein, weil er vergessen hat, mir die Tasche aus dem Kofferraum zu holen oder irgend sowas. Dann ist da eine Diskrepanz. Und Jakobus sagt, hey Leute, seid Täter und nicht nur Hörer des Wortes. Der Robert Tomaschek, unser Freund, der kommt immer wieder mal zum Predigen zu uns, der hat mal gesagt, du glaubst nur die Sachen aus der Bibel, die du auch tust. Boah, hab ich gedacht, das war auch frech. Du glaubst nur die Sachen aus der Bibel, die du auch tust. Wenn du also da sitzt und es predigt einer über die Wassertaufe, wo es heißt, wer glaubt, der soll sich auch ordentlich taufen lassen und zu einer Gemeinde dazu hinfügen lassen und du bist immer noch trocken geblieben, jetzt in diesem Sinne trocken geblieben, ja, weiß ich nicht, ob du das wirklich glaubst, wo du dazu genickt hast, weil keine Taten folgen. Wenn du bei der Predigt darüber, dass Gott heute noch heilt, auch nickst und sagst, ja, ja, aber in den letzten 2 Jahren bei körperlichen Symptomen, die du hattest, oder bei dem Gedanken an deine krebskranke Nachbarin, nie auf die Idee gekommen bist, auch mal zu beten, weiß ich nicht, ob da wirklich so ein starker Heilungsglaube ist, wie dein Nicken vermuten lässt. Sondern Glaube hat auch eine Substanz, die zu Handeln führt. Und ein letztes Beispiel, oder zwei, nee, die sind irgendwie beide ein bisschen interessant. Sagst du Amen bei der Predigt zum Thema, ja, vertraut Gott in Sachen Geld? Und bei jedem Opfer bewachst du dein Portemonnaie wie so ein knurrender Rottweiler oder nimmst das gar nichts mit? Weiß ich nicht, ob das Vertrauen da so fett ist. Behauptest du voller Stolz, letztes Beispiel, dann habt ihr es schon geschafft, dass Jesus dein bester Freund ist, haben wir eben gesungen, und dein Herr ist, und andererseits behandelst du deine Geschwister schlecht, indem du über sie herziehst, schadenfroh bist und dich innerlich über sie erhebst, muss die Frage erlaubt sein, welchen Jesus meinst du eigentlich da? Weil deine Beziehung zu Jesus wird sich auf alle anderen deiner Beziehungen auswirken. Und die Qualität wird sichtbar. Bernd hat mal gesagt, es gibt zu viele Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Big Brain, wenig tun. Ja? Alles besser wissen, kennt ihr das? So irgendwo einer im Dorf wird wieder mal ein Haus gebaut, einer repariert. Und dann gehen die alle dahin. Nicht nur die, die schon im Ruhestand sind, das sage ich ja nicht grundsätzlich, aber halt Leute, die irgendwie Zeit haben. Dann gucken die, was der Karl da macht. Ah jo, wenn du das da bist hier, dann wird das besser. Ne? So, ja. Also, ne, wenn ich das Haus bauen würde, ich wüsste das viel besser. Weiß nicht, René, gibt es sowas in Mernberg, gibt es nur nette Leute wahrscheinlich. Ne? Aber es gibt's. Also ich habe das schon beobachtet. Ich verrate euch nicht, in welchen Dörfern. So, wir wissen zwar, wie es die anderen besser machen können, aber selber setzen wir es nicht um. Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Gott braucht aber nicht, Silvana, ich nehme das Wort, aber ich meine wirklich nicht dich, wo bist du denn? Gott braucht nicht Überflieger, in der Theorie stand schon gestern da, sondern Leute, die haben vielleicht noch nicht alles gerafft, was die Bibel sagt, zu denen zähle ich mich. Hallo? Ja, ist noch viel, was ich lernen kann. Aber das, was ich gerafft habe, versuche ich mit Leben zu füllen. Das heißt, Gott liebt die, die treu sind in dem, was sie erkannt haben. Und viele geistlich wohlgenährte Gläubige versagen, wenn es darum geht, das Gelernte zu verarbeiten und es anderen weiterzugeben. Und ich behaupte mal ganz steif und fest, ohne verbindliche Beziehungen zu anderen Christen bleiben wir auf einem bestimmten Stadium geistlichen Wachstums stehen. Wir stagnieren, wir wachsen einfach nicht mehr. Ende Gelände. Aber Gott belohnt Gehorsam immer, wie ich eben gesagt habe, ganz nebenbei, so als Nebenwirkung, dass du den geraden Weg von Jüngerschaft, den radikalen Weg Jesus nachgehst, wirst du glücklich. Ganz nebenbei, weil Gott ist einer, der Gehorsam belohnt. Wir haben vor 4,5 Jahren ungefähr letztendlich die Anweisung, Gottes Zellgemeinde zu werden, umgesetzt, sind gehorsam geworden. Und irgendwie musste ich so bei der Vorbereitung an Noah denken. Da gab es auch viele Leute, die haben uns beim Bauen zugeguckt und haben gesagt, da sind die aber doof. Das gibt ja nichts. Wo soll dann hier die Flut herkommen? Und haben uns unseren Untergang prophezeit und wir haben auch ein bisschen Spott und Sachen gekriegt. Aber das Coole ist, dass in der Zeit Gott schon damit beschäftigt war. Viele von euch, die noch gar nicht hier gesessen haben, vor 4, vor 3, vor 2, vor einem Jahr, vorzubereiten. Und das war wie die Tiere in der Arche. Wir haben mal gebaut, dann haben wir mal die Tür aufgemacht und haben mal gewartet. Und bupp, dup, 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 da kamen, was weiß ich, die Dittrichs und ach, was weiß ich. Halleluja. So, wenn ich etwas glaube, wenn ich wirklich überzeugt bin, dann siehst du das an mir. Ja? Wenn ich Bernd sage, ich liebe dich und koche immer Bohnen, macht ihn nicht wirklich glücklich und lässt ihn vielleicht ein bisschen wanken im Glauben meiner Worte, ich weiß es nicht. Letzte Bibelstelle für diesen Unterpunkt von Punkt 2, ich glaube es wird ein Dreiteiler. Matthäus 7, 20, 21, da sagt Jesus, darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Punkt. Dem gibt es nichts hinzuzufügen, oder? Deswegen brauchen wir Jüngerschaft, deswegen brauchen wir einander, damit wir aktiv werden können in dem, was die Bibel uns sagt. Zweiter Unterpunkt, warum wir Jüngerschaft brauchen, der ist ganz kurz. Wir brauchen das, weil Gott Eltern braucht für seine neugeborenen Babys. Gott will Menschen retten und ich glaube, ich nehme das Wort mal, Reinhard Bunker hat das immer eine Seelenernte, hat er auch für unser Land vorbereitet. Und Gott sucht nach Männern, Frauen, Kindern, Jugendlichen, die da sind, die sich haben zurüsten lassen, die bereit sind, Kinder aufzunehmen. Gleichermaßen hat die andere geistliche Seite, der Feind, seit Adams Zeiten dieses Prinzip sabotiert und versucht kaputt zu machen, wo er nur konnte, indem er Beziehungen störte, ja, wie auch immer, Strategien auf den Plan gerufen hat. Aber ich glaube, dass Gott Gemeinde zurückruft zu einer Einfachheit von geistlichem Familienleben, weil das meint eigentlich Jüngerschaft. Ich lerne von meiner Mama das Kochen, das Kindererziehen. Wir schauen einander über die Schulter, voller Demut und in der Erwartung, dass Gott uns segnet, dass Gott uns führt und dass wir was lernen. Warum brauchen wir noch Jüngerschaft? Oder ich könnte auch sagen, warum leben wir Gemeinde in Zellen? Damit wir echt werden, damit wir transparent werden, damit wir geschützt sind vor Isolation und vor den Schlachtmethoden des Teufels. Auch das haben wir schon oft gehört. Isoliere jemanden von der Herde, warte, bis die anderen schön weitergezogen sind und dann schnapp ihn dir. Ein Christ ohne Gemeinde ist wie ein Ehepartner, weiß ich nicht, wo der Anna immer im Ausland arbeitet. Also das ist irgendwie so, zwar verheiratet und doch irgendwie nie zusammen. Das ist ein Widerspruch, weil Gott hat dem Christen die Gemeinschaft verordnet, behaupte ich mal. Ja, biblische Belege kommen wahrscheinlich nächste Woche, habe ich auch einige aufgeschrieben. Jüngerschaft ist das Ende der Oberflächlichkeit. Halleluja! Das heißt, oberflächliche Begegnungen, wie sehen die aus? Oh, mein Bub, der hat letzte Woche so ein tolles Tor geschossen. Oh, meine Schwiegermutter, die liegt im Krankenhaus. Ja, ich habe gerade Urlaub. Ja, jetzt wird es bald Frühling, es gibt schon die ersten Primeln im Supermarkt. Das sind so fantastische, tiefgehende Begegnungen. Und damit wir über die hinausgehen im Tiefgang, gibt es Zellen. Amen, genau, liebe Technik. Halleluja. Und wisst ihr, was passiert, als wir Zellen angefangen haben? Überall machte es so, blub, blub, blub. Da kamen so hässliche Sachen an die Oberfläche. Sünde wurde offenbar, Probleme kamen ans Licht. Und dann macht's wieder blopp, blopp, blopp. Und das Telefon klingelt im Gemeindebüro. Oh, ich hab wieder einen Konflikt mit dem und der. Und als ich das gesagt habe, dann war, das ist gut, wenn man das ans Licht bringt. Und was zeigt das denn? Dass Nähe unsere Herzen offenbar macht. Und dass wir fantastische Gelegenheiten haben, in unserem Charakter zu wachsen und in unserer Nachfolge Jesu, indem wir uns mit den Sachen auseinandersetzen und nicht sagen, nö, dann gehe ich halt nicht mehr. Die Caroline, ich darf dich mal als Beispiel nehmen, ich hab dich lieb, steht nichts zwischen uns, okay? Die Caroline, letzten Sonntag hat die mich nicht angeguckt. Ich habe gesagt, hallo, und die hat einfach da mit, weiß ich nicht, mit jemandem geredet. Da ist bestimmt irgendwas. Na, dann gehe ich dir mal lieber aus dem Weg. Und meine Spendenquittung, na, da komme ich doch irgendwie anders da schon dran. Ja, was Silvana vorhin so schön beschrieben hat, das fand ich total klasse, dass du das einfach den Stier bei den Hörnern gepackt hast und gesagt hast, ich gehe jetzt hier nach vorne und biege das Ding wieder gerade. Genauso soll es sein. Und ich glaube, das ist, was Gott möchte, dass wir auf Dinge zugehen, dass wir Missverständnisse aufklären, dass wir nicht vor Konflikten weglaufen, sie einfrieren und so tun, als wären sie nicht da. Der berühmte Huppel unterm Teppich. Da fliegst du nämlich zu bestimmten Zeiten drüber weg und fällst auf die Nase, sondern wir packen die Sachen an, oder? Ja. Wir scheuen uns nicht vor hässlichen Sachen, weil die können sich in Schmetterlinge verwandeln, wenn wir dem nur ein bisschen Reife geben, dem Teil. Okay, jetzt mache ich nur eins, sonst bin ich nicht so weit, wie ich eigentlich wollte, aber es macht ja nichts. Mir hat es Spaß gemacht und euch vielleicht auch. Der letzte Unterpunkt, vorletzte Unterpunkt, der letzte kommt dann das nächste Mal, der ist recht lang. Warum brauchen wir Jüngerschaft? Diese Frage zu beantworten, um Wachstum zu fördern und um Menschen für den Dienst freizusetzen. Ich sag dir was, wenn du deine Zelle anfängst, im noch unvollkommenen Zustand, das haben wir alle getan, weil wer ist vollkommen? Jesus alleine hat es geschafft, das mit Leben zu füllen auf dieser Erde. Ist das einer der größten Beschleunigungsfaktoren, die du haben kannst als Christ, um geistlich zu wachsen? Wenn du Verantwortung hast für andere Leute, ich sag dir, du wirst dir öfter überlegen, ob du deine Bibel liegen lässt oder ob du reinguckst. Weil wenn die dich das nächste Mal fragen, Pavel, wie ist denn das da mit den Göttersohlen da in 2. Mose, 4. Mose? Und der Pavel denkt, keine Ahnung, muss ich haben. Oder, ja, ich hab dich auch gern und ich, ist alles gut, okay. Aber das hat jetzt gerade irgendwie gepasst. Ihr versteht, was ich meine. Ich überleg mir das öfter. Und wenn ich nicht dranbleibe an Gott, dann habe ich auch nichts mehr zu geben. Wenn die Kuh kein Gras mehr frisst, dann kann sie auch keine Milch mehr geben. Weiß jeder Bauer. So. Und wenn du Milch geben musst, wenn die Kälbchen kommen und sagen, gib mir, ja, dann bist du besser gut vorbereitet. Dann stehst du besser im Futter und im Saft und kennst das Wort und hast eine lebendige Beziehung zu Gott. So entsteht ein kleiner Druck, ja, ein kleiner Druck. Aber ich würde mal behaupten von mir, dass dieser Druck mir nur Segen gebracht hat. Keinen Schaden. Weil er mich gezwungen hat, in Momenten meinen Popo hochzukriegen, wo ich es vielleicht sonst nicht so gemacht hätte. Ja. John Wesley, ihr kennt den Namen vielleicht, das war der Gründer der Methodisten, hat einmal gesagt, im Leben der Menschen hat sich durch enge Beziehungen mehr verändert, als in 10 Jahren durch öffentliches Predigen. Das ist eine starke Aussage, könnte mich jetzt frustrieren, weil ich ja hier gerade stehe und öffentlich predige. Aber ich weiß, ich motiviere euch, in Jüngerschaft zu investieren, in eure Zellen zu investieren, Treue zu leben und so wird es Frucht tragen. Und Leiter werden oft nur dann Leiter, wenn jemand an sie glaubt. Wenn da einer ist, der sie fördert, der Potenzial sieht und der sagt, hey, Thomas, du kannst aber predigen, kriegst das hin, ich glaube an dich. Vielleicht überfordert dich das, wenn du das erste Mal hörst, aber dann ist jemand da, der nimmt dich bei die Hand und sagt, komm, mach mal eine kleine Andacht, erheb mal ein Opfer und dann irgendwann kannst du auch mal eine Predigt halten. Das ist doch eine coole Sache. Und ich habe das bei Bernd so beobachtet, durch all die Jahre hindurch. Was immer passiert ist, egal wie wir Gemeinde gebaut haben, auch schon früher, neben Bernd macht es immer so bumm, blub, also wieder blub, nee, also gute Blubs sind das jetzt. Da schießen aus der Erde so Pflänzchen. Und die heißen dann irgendwann Leiter. Wo Bernd sich bewegt und seinen Einfluss ausbreitet, da übernehmen Menschen Verantwortung, reifen heran und werden fantastische Leiter. euch überholen sie uns, das ist total genial. Aber das ist etwas, was sich multipliziert. Und ich weiß nicht, ob es passiert wäre, wenn da nicht einer gewesen wäre, heißt er jetzt Bernd oder Fritz oder Eckehard oder Emil, der gesagt hätte, ja, du kannst das, mach das mal. Ich bin bei dir und wenn du Fehler machst, dann fange ich dich auf und dann sage ich dir, wie ich vielleicht damit umgehen würde. Und das ist fantastisch. Und wenn du noch an der Jüngerschaft vorbeilatschst aus Angst, dann möchte ich dich heute Morgen ganz doll ermutigen, das nochmal zu durchdenken, dich hinzusetzen und zu überlegen, ob es nicht doch wert ist, diesen Preis zu bezahlen, das Risiko einzugehen und zu sagen, ja, das mit der Zelle ist irgendwie doch cool. Und ich vertraue mal, dass Gott durch meine Zellmama und durch meinen Zellpapa, so unvollkommen, wie wir alle miteinander sind, mir dient, zu mir redet und ich will mal meine Öhrchen aufmachen und empfangen, was Gott für mich hat. Okay, leider können wir das Teil heute nicht zumachen und ich höre jetzt einfach auf und möchte gerne euch einladen zu stehen, dass wir vor Gott stehen und einfach unsere Herzen so im Gebet vor Gott bringen. Gott, ich danke dir, dass du so ehrlich bist mit uns und dass du gesagt hast, wer irgendetwas mehr liebt als mich, der kann nicht mit mir gehen. Das funktioniert nicht. Und Herr, ich bete so, dass du uns das gelingen lässt, diese Entscheidung zu treffen und auch immer wieder neu zu ihr zu stehen. Ein ganzes Ja zu sagen, eine zweite Bekehrung zu haben oder zu wiederholen oder drin festzubleiben, Jesus. Denn ich weiß, wenn wir in deinen Fußspuren gehen, sind wir sicher. Wenn wir in deinen Fußspuren gehen, haben wir alle Verheißungen, die das Wort uns bietet, auf der Hand. Denn du sagst, wenn wir nach deinem Reich zuerst trachten, fallen uns all die anderen Sachen wie Geld, Nahrung, Kleidung, alles, was wir für unser Leben so brauchen, das fällt uns zu. Und du bist treu zu uns, wenn wir treu zu dir sind, Herr. Aber du bist auch treu, wenn wir treulos waren und nimmst uns wieder neu an und neu auf. Und Gott, ich bete, dass du unsere Herzen verwandelst in Herzen voller Feuer, voller Leidenschaft, die Ja sagen zur Jüngerschaft zu dir und die auch Ja sagen zur Jüngerschaft zu anderen Menschen, die sich öffnen, die das Risiko eingehen, verletzt zu werden, enttäuscht zu werden, Konflikte zu erleben und in dem Ganzen immer wieder neu an deine Brust geworfen zu werden, Gott. Das ist so genial und das ist so gut. Und Vater, ich bete einfach für jeden von uns, dass du uns immer wieder neu den Mut gibst, Ja zu sagen zu dir und zu deinem Weg. Halleluja. Und Vater, ich bete auch, dass du jetzt durch die Reihen gehst und jeden berührst und auch besonders die berührst, die dich noch nicht kennen. Und ich möchte einfach die Gelegenheit geben, diesen Gott kennenzulernen. Diesen Gott, der den schweren Weg gegangen ist für dich, der ans Kreuz gegangen ist für dich, der gesagt hat, all der Müll, der Mist deines Lebens, all die Vergangenheit, all die Fehler und all die Jahre, wo du ohne mich warst, ich habe das auf mich genommen und ich habe bezahlt dafür. Ich habe mein Leben aufgegeben, bin ans Kreuz gegangen, damit du ewiges Leben haben kannst, damit du nach deinem Tod bei mir sein kannst, damit du in diesem Leben schon Gott erleben kannst in all der Fülle und damit du diese Freundschaft mit Gott so richtig genießen kannst. Das hat Jesus getan. Und ich möchte fragen heute Morgen und möchte euch bitten, lasst eure Augen einfach zu. Wer ist heute Morgen hier, der sagt, ich möchte diese Freundschaft mit Gott heute zum ersten Mal eingehen oder ich möchte das neu festmachen, weil ich bin irgendwo anders unterwegs gewesen, ich bin einen anderen Weg lang gelaufen, vielleicht jemandem anderen hinterher. Und wenn du das bist und du sagst, ja, ich will heute nochmal meine Entscheidung mit Gott ganz festmachen oder neu festmachen, dann lade ich dich ein, zeig das doch und heb deine Hand. Heb deine Hand für mich und vor Gott.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, dass sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun sie das, verspreche ich ihnen, dass Jesus noch heute in ihr Herz einziehen wird und sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten sie dieses Gebet und machen sie ganze Sache mit Gott. Sprechen sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.